Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Taz Panther Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/Stiftung.
Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Das Mittelmeer ist die gefährlichste Fluchtroute der Welt. Allein letztes Jahr sind dort laut der UN über 2400 Menschen gestorben, bei ihrem Versuch, über den Wasserweg nach Europa zu kommen. Das sind etwa halb so viele wie noch 2015 oder 2016, aber es sind immer noch verdammt viele. In der heutigen Folge von Fernverbindung wollen wir darüber sprechen, wie Aktivisten versuchen, auf dem Mittelmeer Menschenleben zu retten. Mein Name ist Leon Holly, ich arbeite im Auslandsressort der Taz und ich habe heute einen etwas besonderen Gast, denn ich spreche nicht wie sonst mit einem unserer Korrespondenten, sondern mit Fabian Schröer, der auch, so wie ich, im Auslandsressort als Redakteur arbeitet. Fabian kennt ihr vielleicht schon, weil er diesen Podcast eigentlich mithostet. Er sitzt also normalerweise am anderen Ende der Leitung, da wo ich jetzt gerade sitze. Bis vor kurzem war Fabian aber mit der Rettungsorganisation Sea-Watch auf einem Schiff auf dem Mittelmeer unterwegs. Und was er da erlebt hat, das wird er uns jetzt berichten. Hi Fabian.
Hi Leon. Ich sitze gerade in der Altstadt von Neapel in meinem kleinen Hotelzimmer und trinke gerade einen Espresso aus so einem kleinen Plastikbecher. Ja, ich bin seit Montag wieder von Bord und inzwischen bin ich auch wieder ein bisschen entspannter, aber den ersten Tag vor allem war ich dann doch relativ geschlaucht, weil es schon auch eine intensive Erfahrung war und viel passiert ist in der letzten Woche.
Ja, das ist doch schön, dass du dann Neapel da mal genießen konntest. Vielleicht kannst du uns ja mal kurz so eine kleine Einführung geben. Also du warst mit Sea-Watch unterwegs, ungefähr eine Woche auf dem Mittelmeer. Was ist denn Sea-Watch genau und wie kam es denn überhaupt dazu, dass du die bei ihrer Mission begleitet hast?
Genau, also Sea-Watch ist eine zivile Seenotrettungsorganisation, die zum allergrößten Teil durch Spenden finanziert ist. Und die Taz macht zurzeit ein Sonderprojekt zu 10 Jahren Sommer der Migration. Und darum kümmert sich mein Kollege Frederik Eickmanns. Der wurde von Sea-Watch angefragt, ob die Taz jemanden mit auf eine Mission schicken möchte. Und daraufhin wurde ich gefragt und ich bin dann insgesamt 2 Wochen mit der Sea-Watch 5 mitgefahren und war dann auch insgesamt eine Woche mit denen auf See.
Du hast ja dann auch Kolumnen geschrieben darüber und auch Insta-Videos für uns gemacht. Und da habe ich dann mitbekommen, als ich da so mein Insta durchgescrollt habe, dass es auch einen Vorfall mit der libyschen Küstenwache gab. Richtig, die hat sich da wohl eurem Schiff genähert und einen Schuss abgefeuert. Was war denn da genau los? Kannst du das vielleicht erklären, was da die Hintergründe waren?
Also ich muss vorab einmal sagen, als der Schuss abgefeuert wurde, war ich bereits unter Deck. Also ich habe den nicht gehört, aber der Bootsmann von der Sea-Watch 5, Dan Bebawi, der hat mir im Nachhinein davon erzählt. Und das Ganze muss wohl so abgelaufen sein, dass etwa 40 Seemeilen vor der libyschen Küste die Sea-Watch 5 an einer Rettungsaktion, mit einer Rettungsaktion beschäftigt war. Und da wurden 66 Leute aus einem Fiberglasboot gerettet. Und im Zuge dessen kam halt die libysche Küstenwache dazu. Beziehungsweise gab es einen Funkspruch von einem Schiff, das sich als libysche Küstenwache identifiziert hat. Und die Sea-Watch 5 aufgefordert hat, aus seinen Gewässern zu verschwinden. Da gab es dann einen Funkspruch, wo der hieß, also der ging relativ lange, aber der hieß so, unter anderem wurde darin immer wieder gesagt, get out of my waters und dann zwischenzeitlich auch get out of my waters or shooting. Es lief dann wohl so ab, dass alle durch die Schiffsführung aufgefordert wurden, nachdem alle Geretteten an Bord waren, wurden alle aufgefordert, sich ins Innere des Schiffes zu begeben, weil halt das libysche Küstenwachenschiff gefährlich nahe gekommen ist. Und Dan, der Bootsmann, war halt noch draußen, weil er noch eine letzte Tür schließen wollte. Als er diese Tür schließen wollte, hat er dann auf einmal einen Schuss gehört, hat sich dann flach auf den Boden gelegt in der Deckwerkstatt und da so 15 bis 20 Minuten gewartet, bis dann letztendlich von der Brücke die Meldung kam, dass es jetzt wieder sicher ist, dass das Schiff der libyschen Küstenwache zurückgefallen ist und die Sea-Watch 5 dann ihre Fahrt Richtung Norden, also weg von der aus dem Einsatzgebiet fortsetzen konnte. Was dabei ganz wichtig ist, was man sagen muss, ist, dass diese Aufforderung "Get out of my waters" das ist eigentlich eine sinnlose Forderung, weil...
Ihr wart in internationalen Gewässern, richtig?
Genau, wir waren in internationalen Gewässern zu der Zeit. Und man muss dazu sagen, Hoheitsgewässer, die beginnen eigentlich erst 12 Seemeilen vor der Küste eines Landes. Und wir waren 40 Seemeilen vor der libyschen Küste. Das ist ein bisschen komplex, weil die Sea-Watch 5 befand sich in der libyschen Search and Rescue Region. Also das ist praktisch die Region, in der Libyen für Seenotrettung zuständig ist. Das hat aber absolut nichts mit Hoheitsgewässern zu tun, sondern da darf jeder sein. Also das sind internationale Gewässer. Also die Sea-Watch 5 hat nicht die territoriale Integrität oder so des von Libyen verletzt, sondern war da vollkommen berechtigt. Dementsprechend ist diese Forderung eigentlich sinnlos.
Und es hat mich jetzt natürlich daran erinnert, da hatten wir auch in der Taz drüber berichtet vor ein paar Wochen. Ich glaube, das war Ende August, dass es einen Vorfall mit der Ocean Viking gab, auch im Mittelmeer und auch mit der libyschen Küstenwache, wo die libysche Küstenwache wohl minutenlang auf die Ocean Viking direkt gefeuert hat. Also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, also wie wurde jetzt dieser Vorfall bei euch diskutiert, auch mit der Besatzung vielleicht? Und hatten die auch diesen Ocean Viking Vorfall da im August im Kopf? Weil das scheint ja schon so zu sein, oder man kann sich jetzt schon vorstellen, okay, es scheint sich zu häufen, dass die libysche Küstenwache sich da nicht so nett gegenüber Rettungsschiffen verhält.
Genau, also der Vorfall jetzt auf der Sea-Watch 5, der wohnt natürlich total vor dem Hintergrund des Vorfalls auf der Ocean Viking im August diskutiert. Man muss dazu sagen, dass sich das so schon nochmal stark unterscheidet. Also zwar war die Ausgangssituation eine ähnliche. Die Ocean Viking war damals, die Ocean Viking ist auf dem Seenotrettungsschiff von der Organisation SOS Mediterranee. Aber da ist ein viel größerer Schaden entstanden. Die befanden sich auf etwa 40 Seemeilen, soweit ich mich erinnere, vor der libyschen Küste und wurden auch während einer Rettung oder nach einer Rettung durch die libysche Küstenwache unterbrochen. Allerdings, wie du gerade schon gesagt hast, haben damals zwei Leute das Feuer eröffnet und etwa 20 Minuten auf das Seenotrettungsschiff geschossen. Und dabei sind große Schäden entstanden. Also es gab Einschusslöcher auf Kopfhöhe, auf der Brücke, kaputte Fenster, beschädigte Antennen. Und das war jetzt alles bei der Sea-Watch 5 natürlich nicht der Fall. Einige Gespräche von einem Warnschuss. Es sind auf jeden Fall ist niemand zu Schaden gekommen und es wurden auch bisher keine Schäden entdeckt. Aber diskutiert wurde das Ganze natürlich sehr vor dem Hintergrund des Vorfalls mit der Ocean Viking. Und ganz viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, auf der Sea-Watch 5, Crewmitglieder, die haben die Befürchtung geäußert, dass so ein Verhalten durch die libysche Küstenwache halt jetzt zur Normalität wird und in Zukunft möglicherweise häufiger solche Dinge passieren. Was man noch wichtigerweise dazu sagen muss, ist, dass die libysche Küstenwache ist von der EU finanziert und wird praktisch von der EU unterstützt, um Migration übers Mittelmeer zu begrenzen. Und das wird zum Beispiel deutlich daran, also dass das Patrouillenboot, das die Ocean Viking angegriffen hat, das wurde von Italien, wurde der libyschen Küstenwache von Italien geschenkt. Und das ist ein Boot der Kurubia-Klasse. Das ist auch genau die gleiche Klasse von Boot, die jetzt wieder dort war und den Schuss abgegeben hat während des Einsatzes der Sea-Watch 5.
Genau, ich würde natürlich jetzt auch gleich nochmal auf die Kernaufgabe zu sprechen kommen, nämlich die Rettung der Menschen da an Bord. Aber du hattest mir auch vorab erzählt, dass du eine Woche jetzt unterwegs warst und eine Woche lang eigentlich diese Vorbereitung im italienischen Hafen gedauert hat. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was es denn eigentlich braucht, um sich auf so einen Einsatz vorzubereiten.
Also um sich auf so einen Einsatz vorzubereiten, braucht es, glaube ich, sehr viel, was ich auch nicht alles mitbekommen habe. Da sind ja viele Leute dabei, die machen das schon seit Jahren. Was ich aber mitbekommen habe in der Woche, bevor die Sea-Watch 5 losgefahren ist, waren sehr intensive Sicherheitstrainings und Drills, so eine Art Ernstfallübungen. Das ging dann, da ging es dann über Erste Hilfe, über Sicherheit an Bord, über, naja, alle möglichen Vorgänge auf dem Schiff kennenlernen. Wie macht man Knoten? Wie verlässt man ein Schiff, wenn es brennt zum Beispiel? Also so Evakuierung im Ernstfall. Und genau, und das war relativ intensiv. Das mussten sowohl die regulären Crewmitglieder als auch die neuen mussten das. Also die Regulären müssen das immer wieder auffrischen, die Neuen müssen das lernen. Und eine Sache, die mir da in Erinnerung geblieben ist, ist zum Beispiel auch, was uns sehr eingeschärft wurde oder allen sehr eingeschärft wurde, ist, dass der Müll richtig getrennt werden muss. Das ist nur teilweise aus Umweltschutzgründen, sondern ist so, dass die italienischen Behörden, die kontrollieren die Mülltrennung auf Seenotrettungsschiffen sehr stark. Und es hat zum Beispiel mal bei dem, und nicht richtig getrennter Müll hat bei dem Schiff Aquarius von der Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee mal zu einer sehr hohen Geldstrafe geführt. Denen wurde da vorgeworfen, dass sie den Müll der Geretteten mit dem Müll der Crew vermischt hätten. Und das hat dann eine hohe Geldstrafe hinter sich gezogen. Und dann letztendlich auch dazu geführt, dass das Schiff die Flagge aberkannt bekommen hat und dann nicht mehr rausfahren durfte. Also das hat die Sea-Watch 5 Crew uns als sehr wichtig eingeschärft.
Okay, aber das liegt jetzt nicht daran, dass die Italiener strenger sind als die Deutschen, was die Mülltrennung angeht wahrscheinlich, sondern ich denke mal, dass sie halt diesen Rettungscrews das Leben schwer machen wollen, oder? Also wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Die Rettungsarbeit.
Genau, also seit Anfang 2023 gibt es das sogenannte Piante Dossi-Dekret in Italien. Das besagt verschiedene Dinge, aber zum einen besagt es, dass Seenotrettungsschiffe, wenn sie eine Rettung durchgeführt haben, dann direkt einen sogenannten sicheren Hafen anfahren müssen. Die kriegen dann von den italienischen Behörden einen Port of Safety zugewiesen. Und den müssen sie dann auch direkt anfahren und dürfen dann eigentlich keine weiteren Rettungen mehr durchführen. Das ist so ein bisschen Auslegungssache. Also wenn sie auf dem Weg zurück noch an einem Notfall vorbeikommen, dann wird es manchmal unterschiedlich ausgelegt. Das war jetzt bei der Sea-Watch 5 auch der Fall. Aber wenn sie dem nicht nachkommen, dann können die Schiffe festgesetzt werden und es kann auch zu hohen Geldstrafen kommen. Und das passiert relativ häufig tatsächlich. Also Seenotrettungsschiffe werden in Italien des Öfteren auch mal 10, 15, 20 Tage festgesetzt und mit mehreren tausend Euro Strafe belegt. Und das führt dann natürlich dazu, dass sie praktisch seltener rausfahren können und mehr Zeit für die Rettungsaktionen brauchen, wodurch dann letztendlich weniger Leute gerettet werden können. Was auch eine Praxis ist, die sich inzwischen etabliert hat, ist, dass häufig Häfen, die relativ weit vom Einsatzgebiet entfernt sind, zugewiesen werden. Also mir wurde zum Beispiel von Crewmitgliedern erzählt, dass es relativ häufig passiert, dass die Sea-Watch 5 zum Beispiel nach La Spezia fahren muss, was in Ligurien im Norden von Italien ist und natürlich deutlich weiter vom Einsatzgebiet vor der libyschen Küste entfernt ist als jetzt zum Beispiel Neapel, wo wir jetzt hingefahren sind.
Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann gab es, glaube ich, zwei Rettungen, die du miterlebt hast, richtig? Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen schildern, wie das ablief. Also wie hast du davon mitbekommen, dass da Leute gerettet werden müssten und wie spielte sich das dann selbst ab, als die Leute aus dem Wasser geholt wurden?
Ja, genau. Also das hatte ich ja gerade schon kurz gesagt. Es gab erst Am Freitagmorgen in der Nacht gab es eine Rettung. Das lief dann so ab, es lagen alle in ihren Betten und dann läuteten auf einmal die Alarmglocken. Ein Funkspruch kam über die Funkgeräte, Close Contact Rescue, this is not a drill. Also das ist keine Übung, Rettung in nächster Nähe. Und da gibt es dann einen sehr sorgfältig eingeübten Ablaufplan. Es gibt verschiedene Teams, die verschiedene Aufgaben erfüllen. Vor allem gibt es die Boot-Teams, die auf den sogenannten RIBS, das heißt Rigid Inflatable Boat, also festes Schlauchboot, also ein Schlauchboot mit festem Rumpf, die gehen dann auf die Teams dafür, gehen auf die Boote und fahren raus. Und an Deck beziehen sowohl die MedizinerInnen als auch die Leute vom Guest Care Team, also das sind die Leute, die sich dann am Ende um die Geretteten kümmern, die beziehen ihre Stationen auf dem Deck und dann werden nach und nach die Leute von dem Boot an Deck geholt mit den kleinen Rettungsbooten. Und genau, dann wird durch die MedizinerInnen wird geschaut, ob es Verletzte gibt, ob wie der generelle Zustand der Leute gerade ist. Und beide Rettungen liefen tatsächlich relativ geregelt ab und es gab keine großartig Verletzten. Die Leute waren alle noch in sehr gutem Zustand.
Die waren jetzt auch nicht im Wasser quasi, sondern noch in ihren Booten, richtig?
Genau, die waren noch in ihren Booten. Die Boote fingen an voll zu laufen. Einer der Geretteten hat mir erzählt, dass er bis zu den Knien im Wasser saß. Aber sie waren noch nicht gekentert, also es mussten keine Leute wirklich aus dem Wasser gezogen werden. Ich muss dazu sagen, dass bei den beiden Rettungsaktionen, die haben sich relativ stark voneinander unterschieden. Die erste waren die Leute erst 3 Stunden unterwegs und die waren auf einem relativ schnellen Boot. Das lief auch so ab, dass auf dem ersten Boot waren 2 Fahrer mit an Bord, die das Boot dann letztendlich zurück nach Süden, mutmaßlich zurück zur libyschen Küste gefahren haben und praktisch die Leute abgesetzt haben. Und wie gesagt, die waren erst 3 Stunden unterwegs, dementsprechend noch relativ fit und in guter Verfassung. Die zweite Rettung, die dann etwa 12 Stunden später stattfand, da waren die Leute bereits knapp 3 Tage unterwegs. Und deren Boot befand sich auch in einem deutlich schlechteren Zustand. Es war nur so ein Gummiboot, praktisch so ein Schlauchboot, wie man das immer aus den Bildern in den Medien kennt, so ein graues Schlauchboot. Und deren Sprit war so gut wie alle und die hatten wohl auch nicht mehr viel zu trinken und nichts mehr zu essen. Und die waren eigentlich unterwegs nach Lampedusa, aber relativ weit vom Weg abgekommen, waren zwar so in der Nähe von Malta, aber wussten nicht genau, wo sie hinfahren. Für die wäre es dann wahrscheinlich wirklich brenzlig geworden, wenn die Sea-Watch 5 dann nicht vorbeigekommen wäre.
Und was haben gerade diese Menschen so für einen Eindruck auf dich gemacht? Also die da 3 Tage lang unterwegs waren, wie haben die so gewirkt? Hast du mit denen reden können?
Ich konnte ein bisschen mit einigen sprechen. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass die Leute sich dann natürlich in einer Extremsituation befinden und man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, wonach man sie fragt und dass man sie nicht retraumatisiert über das, was auf deren Flucht passiert ist. Was mir relativ übereinstimmend alle gesagt haben, ist, dass sie auf keinen Fall zurück nach Libyen wollen. Die sind da nicht ins Detail gegangen, aber es ist bekannt, dass in Libyen, dass da Dinge passieren, also dass den Leuten da furchtbare Dinge passieren. Es ist bekannt, dass in libyschen Gefängnissen gefoltert wird, dass die Arbeitsbedingungen, wo sie das Geld zusammensparen, um dann letztendlich die Überfahrt bezahlen zu können, dass die äußerst schlecht sind. Was mir auch erzählt wurde, ist, dass die Summen, die sie für die Überfahrt bezahlt haben, sehr unterschiedlich sind, tatsächlich je nach Nationalität. Da wurde mir alles erzählt von 1.000 Euro für Leute aus Sudan zu bis zu 20.000 Euro für Leute aus Bangladesch. Diese Zahlen sind natürlich nicht unabhängig überprüfbar, das ist nur das, was die Leute mir erzählt haben. Genau, aber das ist eine Sache, die mir erzählt wurde. Insgesamt sind es 124 Leute, die an Bord gekommen sind. Die kamen aus Sudan, Bangladesch, Ägypten, Pakistan, Somalia, Guinea, Südsudan und Eritrea. Und ansonsten wurde mir noch erzählt, dass einige von ihnen es schon sehr häufig versucht haben, übers Mittelmeer zu kommen. Für die einen war es das erste Mal oder das zweite Mal, aber andere haben es auch schon zum 10. Mal versucht und wurden immer wieder aufgehalten oder hatten Schiffbruch. Ansonsten hat man viel über Alltägliches und Oberflächliches geredet. Fatih aus Sudan zum Beispiel, mit dem habe ich über Fußball gesprochen und der kannte ganz viele deutsche Fußballclubs. Nicht nur Bayern und Dortmund, sondern auch zum Beispiel Borussia Mönchengladbach und Schalke 04. Das ist mir sehr prägnant in Erinnerung geblieben.
Okay, da gibt es jetzt sicherlich ein paar Leute aus NRW, die sich freuen an dieser Stelle. Und du hattest mir erzählt, als wir so vor anderthalb Tagen telefoniert haben, da warst du gerade dann in Neapel oder bei Neapel von Bord gegangen, zusammen mit den Leuten, die ihr da aufgesammelt hattet. Wie lief denn das ab, als die Migranten da angekommen sind in Neapel?
Genau, also man muss sich das so vorstellen, dass da so eine Art Empfangskomitee am Hafen steht und das besteht aus verschiedensten italienischen Behörden, also verschiedensten VertreterInnen von italienischen Behörden. Da ist dann die normale Polizei, die Polizia Municipal ist da, die Carabinieri, Guardia di Finanza. Und das Ganze sieht so ein bisschen aus wie so eine große Show. Also da wird dann so ein Zelt aufgebaut, welches vor das Schiff gestellt wird, wo dann die Geretteten, die Leute alle durch müssen und registriert werden. Und es ist auch so ein bisschen wirkt wie so eine Machtdemonstration. Das muss ich dir so vorstellen, da steht ein italienischer Beamter mit Sonnenbrille und Zigarette im Mund, so halb in Zivil, aber man erkennt natürlich, dass es ein Polizist ist und der registriert die Leute und klemmt denen so eine Nummer an den Kragen und raucht dabei. Und das wirkt natürlich alles sehr wie so eine Machtdemonstration. Und die Leute werden registriert und sitzen dann erstmal da und damit ist deren Reise natürlich nicht zu Ende, sondern es geht jetzt erstmal weiter ins Ungewisse.
Und du warst ja jetzt 2 Wochen auch mit dieser Besatzung unterwegs, also eine Woche auf hoher See und davor eine Woche Vorbereitung ungefähr. Und ich stelle mir das so vor, dass du natürlich auch in dieser Extremsituation dann, dass das irgendwie die Crew und die Leute, die da an Bord sind, auch extrem zusammenschweißt, oder? Wie sieht es denn dann aus so mit der journalistischen Distanz? Also kann man die irgendwie noch warnen? Sollte man die dann überhaupt warnen in dieser Situation? Wie hast du das so für dich geregelt?
Also genau, also das ist eine Frage, die ich mir selber auch an Bord mehrmals gestellt habe und ich glaube, die ist nicht so einfach zu beantworten. Auf so einem Schiff müssen gewisse Aufgaben von allen Leuten, die an Bord sind, übernommen werden, weil ansonsten laufen die Abläufe da gar nicht genau und das wäre auch gar nicht fair. Also natürlich habe ich irgendwie auch daran teilgenommen oder dabei geholfen, die Klos zu putzen, das Essen, was ich selber gegessen habe, zu kochen oder die Teller danach abzuräumen. Was ich versucht habe zu vermeiden, ist an dem Objekt meiner Berichterstattung wirklich teilzunehmen, also an der Seenotrettung selbst. Ich berichte über Seenotrettung und dementsprechend kann ich nicht Teil der Seenotrettung selbst sein. Das hat meiner Meinung nach gar nicht unbedingt was mit Neutralität zu tun. Neutralität ist meiner Meinung nach, also journalistische Neutralität ist meiner Meinung nach sowieso eine Illusion. Man ist immer in gewisser Art und Weise geprägt. Sozialisierung und das Umfeld und so weiter und so fort. Aber was meiner Meinung nach nicht unwichtig ist, ist eine gewisse Distanz. Wir auch als linke Tageszeitung regen uns regelmäßig darüber auf, wenn irgendwelche Springer-Journalisten über zum Beispiel Unternehmen berichten, in denen sie selber im Aufsichtsrat sitzen oder Anteile dran besitzen. Ich glaube, bei sozialen Bewegungen oder AktivistInnen wird dann eher schon mal ein Auge zugedrückt. Ich glaube aber, dass eine gewisse Distanz wichtig ist, um differenziert berichten zu können. Ich glaube, durch zu viel Nähe macht man auch seine eigenen Argumente nicht stärker, sondern eher schwächer. Und wo da genau die Grenze verläuft, ist aber natürlich sehr, sehr schwer zu sagen. Natürlich wächst so eine Crew auch mit den mitreisenden JournalistInnen in gewisser Weise zusammen. Auf so einem Schiff lebt man dann 2 Wochen auf sehr engem Raum, man isst zusammen, schläft in kleinen Kajüten. Und da die ganze Zeit eine Distanz zu wahren, ist natürlich nicht einfach.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, es ist halt einfach so diese allgemeinen Fragen, die man sich ja auch stellt als Journalist, die da einfach so wirklich unterm Brennglas nochmal erlebbar sind. Aber bis hierhin erstmal vielen Dank, Fabian, für die Eindrücke. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, auch mal auf der anderen Seite des Mikros zu sitzen.
Großen Spaß.
Das glaube ich. Danke auch wie immer an Daniel Fromm für den Schnitt und das restliche Team für die redaktionelle Begleitung. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, etwas auf dem Herzen habt, dann schickt uns doch gerne Lob oder Tadel per E-Mail an fernverbindung@taz.de. Und hier kommt jetzt nochmal der Klingelbeutel. Natürlich können wir bei der Taz unsere Inhalte nicht kostenlos produzieren. Wir wollen sie aber allen kostenlos zur Verfügung stellen. Wenn ihr also wollt, dass das so bleibt, dann unterstützt uns doch sehr gerne mit einer Spende über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig. Nächste Woche hört ihr hier dann die nächste Folge Fernverbindung. Bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.